Freitagnachmittag, Zeit für Erbrecht. Lieber Andreas, herzlich willkommen.
Lieber Christian, freut mich, dass wir wieder erbrechtlich zusammen sind.
Lieber Andreas, zum ersten Mal ziehen wir ein Thema über 3 Folgen.
Ja.
Wir haben das jetzt kurz vorbesprochen. Ich habe schon ein bisschen Besorgnis und Angst. Ich glaube, man könnte auch 10 Folgen machen. Wir machen aber nur 3. Das heißt, wir bringen es heute zu Ende.
Ja.
Das Pflegevermächtnis Teil 3. Daher zu Beginn starten wir sofort ohne Geplänkel. Was haben wir bisher gemacht?
Wir haben einerseits besprochen, ja, was ist das Pflegevermächtnis eigentlich, nämlich ein Geldanspruch, ein Geldvermächtnis. Wem kann es zustehen? Bestimmten nahen Angehörigen. Unter welcher Voraussetzung kann ich ein Pflegevermächtnis geltend machen? Da haben wir besprochen, da gibt es qualitative, aber auch quantitative Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Ich möchte da gar nicht jetzt ins Detail gehen, ich möchte es nur grob umreißen. Wir haben beim letzten Mal vor allem auch den Pflegebegriff besprochen. Was ist eigentlich Pflege im Sinne des Pflegevermächtnisses? Haben da hingewiesen auf eine wichtige aktuelle Entscheidung. Hören Sie sich an, die letzte Folge, falls Sie das noch nicht gemacht haben, wo der oberste Gerichtshof im Prinzip sehr verkürzt gesagt hat, weiter Pflegebegriff, aber wichtig ist immer die Konnexität zur Pflegebedürftigkeit. Ja, das haben wir alles ausführlich in den ersten 2 Folgen besprochen. Ich glaube, das ist die Grobzusammenfassung.
Grobzusammenfassung, gut. Ich glaube, was wir noch auch erwähnen sollten,
bitte,
nämlich damit auch alle zurückhören und sich das noch einmal anhören, wir haben auch über Alternativen gesprochen, denn die werden uns heute wieder begleiten. Das heißt, alternative Grundlagen für den Pflegenden, etwas zu erhalten, obwohl er vielleicht nicht die Voraussetzungen eines Pflegevermächtnisses erfüllt, wenn er stattdessen oder auch die Voraussetzungen eines sogenannten Bereicherungsanspruches nach § 1435 analog conditio causa data causa non secuta, die voraussetzt, dass er in der erkennbaren Erwartung etwas zu erhalten gepflegt hat und dass diese für den Gepflegten erkennbare Erwartung dann enttäuscht wurde. Das ist ein klassischer, immer schon judizierter, immer schon ist gut, aber seit vielen Jahrzehnten judizierter Weg, vielleicht doch noch zu einem Anspruch auf Geld zu kommen. Und der steht alternativ zu, im Detail dann strittig, ob er auch zusteht für den Fall, dass man Anspruch aus dem Pflegevermächtnis hat. Aber das werden wir heute, glaube ich, immer wieder hören, denn wir sprechen heute über die Frage, wie setze ich das durch? Wie wird das in der Realität abgehandelt? Wie wird es geklärt? Und ich warne alle, es wird dann auch ein bisschen komplizierter, weil wir spielen das jetzt in verschiedenen Personenkonstellation durch. Gibt es daneben noch andere Gläubiger des Verstorbenen? Gibt es Schulden, die er zu Lebzeiten gemacht hat? Gibt es andere Pflichtteilsberechtigte? Ist der Pflegende selbst Pflichtteilsberechtigt? Ist der Testamentserbe Pflichtteilsberechtigt? Irgendwie müssen wir starten. Mein Vorschlag ist, wir machen den ganz einfachen Fall zunächst. Einfache Konstellation. Nämlich, und ich lade Sie ein, versetzen Sie sich in die Rolle einer der Beteiligten. Zum Beispiel, es gibt einen Testamentserben, lieber Andreas.
Ja.
Der ist der Einfachheit halber kein Pflichtteilsberechtigter. Es ist zum Beispiel ein Bruder eingesetzt zum Alleinerben und eine Schwester des Verstorbenen hat ihn gepflegt. Das weiß der Bruder, vielleicht weiß es auch nicht. Wie funktioniert das dann in der Realität? Die Personen treffen als erstes auf dich, auf den Gerichtskommissär,
nicht wahr? Ja, ich würde sogar einen Schritt noch zuvor gehen, nämlich natürlich trifft im Verlassenschaftsverfahren einmal den Gerichtskommissär die Pflicht, und das betrifft eigentlich jedes Verlassenschaftsverfahren, zu belehren, die Beteiligten, die Parteien des Verlassenschaftsverfahrens, Achtung, es gibt so etwas wie ein Pflegevermächtnis. Also wir machen das standardmäßig so, auch bei der Richtung der Todesfallaufnahme, bei diesem ersten Termin im Verlassenschaftsverfahren, über den wir schon gesprochen haben, dass wir die Beteiligten belehren, Achtung, falls sie gepflegt haben, könnte ihnen ein Pflegevermächtnis zustehen. Also die müssen einmal in Kenntnis gesetzt werden, dass es hier Ansprüche geben könnte.
Ja, aber Achtung, du hast jetzt gesagt, ja, falls sie gepflegt haben. Man muss wohl auch, frage ich jetzt korrigierend oder ergänzend dazu, auch jemanden darauf hinweisen, es könnte sein, dass jemand anderer gepflegt hat.
Richtig. Richtig.
Denn zum Gerichtskommissar, zu dir kommt ja, in meinem Beispiel sind es zwei Geschwister, vielleicht kommen beide zum ersten Termin, vielleicht kommt nur einmal der Bruder.
Der Pflegende kommt vielleicht nie oder zumindest nicht im Beginn des Verfahrens, hast du vollkommen recht. Also sowohl passiv als auch aktiv muss man da belehren, sowohl den Testamentserben oder gesetzlichen Erben, der einem möglichen Pflegevermächtnisanspruch ausgesetzt sein könnte, als auch den, der den Anspruch hat.
Und der erste ist möglicherweise eben der potenzielle Erbe. Nicht? Und gerade in unserem Beispiel, wo der Pflegende nicht berufen ist, also nicht jetzt zum Kreis der Testamentserben gehört, gut, er würde zum potenziellen Kreis der gesetzlichen Erben gehören in meinem Beispiel.
Ja, aber stellen wir uns vor, das wäre nicht der Fall.
Das heißt, der wird dann gar nicht geladen.
Ja.
Und ich glaube, das sage ich jetzt ganz frech, weil hin und wieder habe ich das schon erlebt, es wäre sehr, sehr bedauerlich, wenn unser Erbeingesetzter, also der Bruder, jetzt vom Gerichtskommissar hören würde, ganz klarer Fall, geben Sie gleich einmal eine Erbantrittserklärung ab, Sie sind der Erbe, rasch, rasch, rasch. Was wäre unglückhaft, wenn der keine Ahnung hat davon, dass möglicherweise jemand kommen wird, der einen möglicherweise sehr hohen Geldanspruch geltend macht und möglicherweise die ganze Verwandtschaft auffrisst.
Absolut.
Und deshalb ist das so wichtig, was du gesagt hast.
Ja, also das ist wirklich extrem wichtig und nämlich einerseits zu Beginn des Verfahrens darüber zu belehren, aber natürlich auch noch einmal, wenn es dann um die Frage geht, ob dieser gesetzlich oder testamentarisch berufene Erbe eine Erbantrittserklärung abgeben möchte, bei der Belehrung darüber, und wir haben darüber schon einmal ausführlich gesprochen, insbesondere bei der Frage, möchten Sie vielleicht eine unbedingte Erbantrittserklärung mit unbeschränkter Haftung für Schulden abgeben, muss man ja auch immer wirklich darauf hinweisen, ja, was kann es denn für Schulden geben? Das ist ja oft den berufenen Erben gar nicht bewusst, wo die Tücken liegen. Und eine Tücke kann eben sein, das Pflegevermächtnis. Und auf das muss man natürlich unbedingt hinweisen. Da stimme ich dir vollkommen zu, weil das, du hast es kurz erwähnt, kann ein relativ hoher Anspruch sein, wenn man da über 3 Jahre relativ intensiv gepflegt hat. Wir haben es beim letzten Mal gesprochen, kann sich leicht eine Überschuldung der Verlassenschaft ergeben.
Und da bleibt dann nichts übrig.
Bleibt nichts übrig, aber vielleicht eine unbeschränkte Haftung bei unbedingter Erbantrittserklärung, also eine Haftung für überhohe Schulden. Also da gilt es, vorsichtig zu sein. Und diese Belehrungspflicht trifft den Gerichtskommissar sicher, weil ja das Pflegevermächtnis vom Gesetzgeber des Erbrechtsänderungsgesetzes 2015 nicht nur im ABGB in seinen materiell-rechtlichen Voraussetzungen und so weiter geregelt wurde, sondern weil es ja dem Gesetzgeber ein Anliegen war, diesen Anspruch einzubetten in das Verlassenschaftsverfahren. Und das hat er getan im Außerstreitgesetz, im 174a Außerstreitgesetz. Und zwar so, dass der Gerichtskommissar verpflichtet ist, hinzuwirken auf eine Einigung zwischen den Parteien, also zwischen den berufenen Erben einerseits und dem Pflegevermächtnisnehmer andererseits, auf die Herstellung eines Einvernehmens über die Erfüllung des Vermächtnisses. Und dazu hat er auch, so steht es im 174a, zur Vorbereitung so eines Einigungsversuchs auch Informationen einzuholen, Unterlagen über das Pflegegeld bei den zuständigen öffentlichen Stellen, bei den zuständigen Trägern. Das heißt, diese Einigungsverpflichtung hat der Gerichtskommissar, daher treffen ihn hier natürlich auch umfassende Belehrungspflichten.
Würdest du so weit gehen, ich nehme es an, aber es steht eigentlich nicht ausdrücklich im Gesetz, das ich mir gerade aufgeschlagen habe, weil da steht, macht eine Person ein Pflegevermächtnis geltend, so leitet dieser Paragraph 174a ein, so hat der Gerichtskommissar auf die Herstellung des Einvernehmens und so weiter hinzuwirken.
Ja.
würdest du schon sagen, dass wenn dann irgendjemand auftaucht im Notariat und sagt, ich käme nicht aus, ich habe gepflegt, kann mich irgendjemand coachen, kann man auf mir Rechtsbelehrung geben, dass der Gerichtskommissär auch einem potenziellen Berechtigten Rechtsbelehrung angedeihen zu lassen
hat. Ja, das sehe ich so, das würde ich so sehen. Ja,
das heißt, im ersten Schritt, wenn wir uns das jetzt vorstellen, da kommt dann irgendjemand, taumelt dann eben in dieses Notariat, ja, brabbelt davon, dann würdest du belehren, auch ein Protokoll darüber richten,
Richtig,
also eine eigene Tagsatzung, richtig, Belehrung eines potenziellen Berechtigten.
Ja.
Und der nächste Schritt wäre dann, herauszufinden, ob der das geltend macht.
Ja.
Das ist ja genau genommen auch ein eigener
Schritt. Richtig.
Und falls ja, dann lädst du ihn und den Erben.
Zu einem Einigungstagsatzungstermin. Genau.
Gut, richtig, und dann sitzen die beiden vor dir.
Ja.
Und was machst du dann? Da steht ja auch im Gesetz, das finde ich nämlich erstaunlich,
ja,
du schaffst dann Informationen und Unterlagen von den zuständigen Trägern, also über das Pflegegeld. Das heißt, du sammelst Informationen. Und das, ich will jetzt nicht sagen, du gerierst dich, aber irgendwie aus der Sicht der Bevölkerung, glaube ich, hast du dann plötzlich sowas, eine Aura wie ein Schiedsrichter oder irgendwas, oder wie einer, der da jetzt irgendwas zu sagen hätte.
Was Nein, du ja zu sagen habe ich hast, nichts, nicht zu belehren habe ich. Also zu sagen nicht, meine ich im Sinne von, ich habe nicht zu entscheiden, das ist klar. Aber es war, ich glaube, der Zugang vom Gesetzgeber war schon ein guter. Oft finden diese Pflegesituationen in der Familie statt. Und da diese Klärung in das außerstreitige Verfahren einzubetten, ist, glaube ich, sehr sinnvoll. Und das nicht einfach dem streitigen Weg zu überlassen, das ist sehr unrealistisch und auch schwierig und natürlich auch mit Kosten verbunden und so weiter, das müssen wir nicht näher erörtern. Ich glaube, das war eine durchaus sinnvolle Überlegung des Gesetzgebers. Ja, die Einholung dieser Unterlagen von den Trägern dient aus meiner Sicht eigentlich eher dazu, ein bisschen Grundlagen zu sammeln zur Frage der Pflegebedürftigkeit. Ne? Wo lag die eigentlich? Wie war die überhaupt ausgeprägt? War das überhaupt ein zu pflegender und in welchem Ausmaß und seit wann und so weiter? Aber das sind nicht Grundlagen, die meiner Orientierung für eine Entscheidung, die ich ja nicht treffe, dienen, sondern das sind Grundlagen, die dann eben dienen sollen, den Parteien, dem Erben einerseits und dem Pflegevermächtnis andererseits, um eben auf dieser Basis, unter anderem auf dieser Basis, zu einer Einigung zu kommen.
Ja, aber interessant, dass da eigentlich auch dann die Kompetenzgrundlage jetzt gegenüber diesen Stellen besteht, dass du als Gerichtskommissar diese Unterlagen kriegst.
Mhm.
Ja, und die sind dann Teil des Verlassenschaftsakts,
richtig? Richtig.
Und die kann dann eigentlich eine andere Partei natürlich theoretisch auch einsehen, wenn sie volle Partei im Verlassenschaftsverfahren ist.
Das Gut, ist auf das jeden ist Fall
jetzt
so.
Die Gedanken spiele ich jetzt nicht weiter. Also die sitzen da vor dir.
Ja.
Wahrscheinlich auch, würde ich jetzt sagen, ich bin kein Notar, aber Vorsicht bei der Belehrung dahingehend, wie diffizil dieses Rechtsinstitut ist.
Sehr diffizil, hören Sie sich die letzten Folgen an.
Wir würden gern 40 Folgen machen. Also das, und da ist ja noch vieles nicht vollständig geklärt. Die sitzen vor dir, wenn sie sich einigen, und das ist hoffentlich in den meisten Fällen der Fall, dann ist das aus meiner Sicht die Zierde und die Rechtfertigung deiner ganzen Person, beruflich, die du vor mir sitzt, nämlich die Bedeutung des Gerichtskommissariats als Streitvermeidung, als daher auch Kostenreduzierung im besten Sinn des Wortes zugunsten der Bevölkerung, würde hier erfüllt werden. Wunderbar. Und dann gibt es halt auch Fälle, wo das nicht funktioniert. Und dann muss man, glaube ich, einfach jetzt klipp und klar sagen, dann ist es mit dem Gerichtskommissär und seiner Relevanz over.
So ist es, ja.
Nicht? Dann wird, der sollte dann auch sagen, liebe Freunde, das war's hier.
Ja.
Mehr Kompetenz gibt es nicht.
Ja.
Zu klären ist dann die Sache im streitigen Rechtsweg. Das bedeutet, wie geht es jetzt weiter? Der Pflegende, der sagt, gibt es mir doch Geld, gibt es mir doch Geld, müsste dann eine Klage einbringen gegen die Verlassenschaft.
Ja.
Schuldner ist die Verlassenschaft, die ruhende Verlassenschaft. Und da ist schon einmal die Frage, kann er sofort klagen? Wann ist der Anspruch fällig? Also, lieber Andreas.
Ist ja das Pflegevermächtnis ein Geldvermächtnis und es gelten die Regeln über das Geldvermächtnis, hat der Oberste Gerichtshof auch schon gesagt. Auch für das Pflegevermächtnis heißt dass das Geldvermächtnis an sich als sofort fällig gilt, aber erst ein Jahr nach dem Tod geltend gemacht werden kann vom Pflegevermächtnisnehmer.
Richtig, das ist ja. Der 685 Satz 2. Die Entscheidung zitieren wir auch, weil ich habe es schon offengelegt, zum Pflegevermächtnis habe ich mir alles ausgedruckt.
Super, ja. Super.
Alles, also dir wird das geben, ja, damit wir da keinen Blödsinn sagen. Es ist die 2 OB 223 aus 22S. Mhm. Sie finden alles im Ries, wie Sie wissen, und dort eine Entscheidung, die sich damit beschäftigt. Das heißt, wir haben hier auch diese Pseudostundung auf ein Jahr.
Mhm. Heißt doch Verzugszinsen laufen.
Das heißt, es gibt auch die 4% Zinsen. Ja. Man kann früher zahlen, nicht als Verlassenschaft theoretisch. Was kann man auch sagen? In der Entscheidung wird auch geklärt, dass die Verjährung, das machen wir jetzt rasch mit, genauso wie beim Pflichtteil, erst zu laufen beginnt nach diesem Jahr.
Das heißt 3 Jahre ab dann, das ist 4 Jahre nach dem Tod.
Ja. Für die Feinspitze nicht ausdrücklich gesagt, das werden wir jetzt nicht in extenso extemporieren, hat in der Entscheidung der OGH seine doch erstaunliche Rechtsprechung zum Pflichtteil, dass man bereits im ersten Jahr klagen kann, aber im Klagebegehren aufnehmen muss, dass die Zahlung begehrt wird für den Tag nach einem Jahr.
Davon müsste man wohl auch beim Pflegevermächtnis ausgehen,
dass das dort genauso geht. Wichtig ist, dass Sie wissen, Sie müssen eben eine Klage einbringen und führen dann ein streitiges Verfahren mit Kostenersatzpflicht. Das Verlassenschaftsverfahren ist dafür nicht der Ort, ist nicht das Forum. Und ja,
ja.
Ich glaube, das ist.
Ja, da vielleicht nur ergänzen, weil das so geklungen, vielleicht missverständlich war, es gibt diesen Einigungstagsatzungstermin und damit ist es nicht unbedingt schon vorbei, weil es ist dann oft so, dass die noch einen zweiten brauchen, Rechtsberatung dazwischen. Mhm. Also ich lasse mir da durchaus Zeit. Im Interesse der Parteien, alles ist besser aus meiner Sicht, als dass da geklagt wird, wenn es irgendwie möglich sein sollte, dass man zu einer Einigung kommt. Also ich habe da auch manchmal 2 oder 3 Einigungstagsatzungstermine, wenn es gewollt ist von allen Parteien. Das ist natürlich die Voraussetzung, sonst mache ich nur einen. Und dann kommt es Gott sei Dank in den meisten Fällen aus meiner Erfahrung zu einer Einigung.
Ja, das finde ich toll. Bei mir ist das schon so. Mir fällt jetzt gerade ein, weil ich das jetzt so betont habe mit dem einen Jahr. Gut, dass wir das uns bemühen, hier ausführlich zu quatschen. Hier ist auch der Moment der Alternative des Bereicherungsrechts. Weil der Bereicherungsanspruch, siehe letzte Folge, wenn denn seine Voraussetzungen gegeben wären, hat mit einem Vermächtnis nichts zu tun, sondern hätte seine Grundlage in der Behauptung, dass gegen den Verstorbenen, Klammer auf, den ruhenden Nachlass, dieser Bereicherungsanspruch zusteht, der mit dem Tod, wenn eben deutlich wird, dass die Erwartung enttäuscht wurde, entsteht, fällig ist.
Ja.
Da gibt es keine Einjahresfrist. Gibt's
keine Stundung.
Der ist sofort fällig. Und für den Fall, dass Sie eben dann den Weg einer Klage wählen, den streitigen Weg, und die dann auch mit ganz jemand anderen reden, dann reden sie vorher mit der Rechtsanwältin, die brauchen so eine Rechtsvertretung, der Notar kann sie da gar nicht vertreten im Prozess. Dann treffen sie auf jemanden, auf eine Kollegin, einen Kollegen von mir als Rechtsanwalt, die geübt ist darin, und das ist zu machen, zu tun, unumwunden alle Möglichkeiten alternativ vorzubringen. Und da kommt das automatisch, nämlich alternativ dieser 1435 analog. Redet sie über den auch als Gerichtskommissäre oder redet sie stur nur über das Pflegevermächtnis?
Also ich glaube, dass die zentrale Belehrungspflicht fokussieren sollte auf das Pflegevermächtnis. Mhm, je nachdem, wenn es sich ergibt aus den Erklärungen der Parteien und aus der Aktenlage, dann kann die Belehrung auch in die Richtung gehen. Ja. Mhm.
Ist nämlich, ich meine, schau dich mit großen, coolen Augen an. Wenn gar nicht drüber gesprochen wird, dann bedeutet das, dass der Beteiligte das halt dann zum ersten Mal hört, wenn er mit der Kollegin oder dem Kollegen aus der Anwaltschaft 6 Monate später redet. Und
ja, auch nur, vielleicht,
aber es ist natürlich.
Nein, es ist eine, warum würde ich da an sich keine Belehrungspflicht sehen? Es ist nicht unsere Aufgabe im Verlassenschaftsverfahren, Gläubiger potenzielle Gläubiger zu belehren. Das ist eine Ausnahme beim Pflegevermächtnis, weil der Gesetzgeber uns das zugewiesen hat. Aber ich belehre auch andere Gläubiger über ihre möglichen Ansprüche nicht. Es geht um erbrechtliche Ansprüche, wo wir belehren müssen, um pflichtesrechtliche Ansprüche, Vermächtnisansprüche, aber nicht um sonstige Ansprüche. Da hört die Belehrungspflicht des Gerichtskommissärs auf, aus meiner Sicht.
Okay, so jetzt gehen wir vielleicht einen Schritt weiter bei unseren zwei Personen und stellen uns vor, dass unser Testamentserbe gar nicht über die Höhe streiten will oder er hat gepflegt, aber die Verlassenschaft selbst, die ist irgendwie kompliziert. Was soll das heißen? Der Testamentserbe sagt, da gibt es ja auch noch andere Schulden zu Lebzeiten. Und ich weiß ja gar nicht, wie viel da sein wird. Dann gibt es auch noch vielleicht in diesem Testament vom Verstorbenen angeordnete letztwillige Vermächtnisse. Mhm. Ich soll das Haus dem anderen herausgeben und übereignen. Der Testamentserbe ist auch ein bisschen überfordert. Wer kriegt jetzt wie viel? Vielleicht geht sich alles nicht aus. Vielleicht ist unser Testamentserbe auch pflichtteilsberechtigt. Mhm. Lieber Andreas, bleiben wir doch bei der Konstellation und unterstellen wir eben, ich sage es noch einmal, da kommt jemand und macht zu Recht im Grunde nach, sagen wir jetzt, Ansprüche aus einem Pflegevermächtnis geltend, der selbst nicht pflichtteilsberechtigt ist. Und wir haben einen Testamentserben, bleiben wir mal dabei, der auch nicht pflichtteilsberechtigt ist, das ist noch einfacher. Aber wir haben zum Beispiel im Testament auch Vermächtnisanordnungen, die, wenn alles erfüllt würde, nämlich das Pflegevermächtnis bezahlt, die Vermächtnisanordnungen erfüllt würden, dann bleibt für unseren Testamentserben nicht nur nichts übrig, es ist gar nicht genügend vorhanden in der Verlassenschaft. Ja. Was gilt dann?
Nun, da müssen wir jetzt einmal unterstellen, dass dieser Testamentserbe überhaupt eine Erbantrittserklärung abgegeben hat. Es könnte ja sein, dass er das gar nicht tut. Das werden wir vielleicht auch noch kurz besprechen. Aber nehmen wir an, er hat eine Erbantrittserklärung abgegeben.
Ich schreie gleich hinein, schlecht. Ne?
Ja. Schlecht. Ja, aber
nur wir haben das schon einmal gemacht. Ja. Keine vorschnellen Erbantrittserklärungen, obwohl sie wissen, sie sind Erbe, es ist ja eindeutig. Ja. Solange Sie keinen Überblick haben, entschuldige Andreas,
dass natürlich, ich
übrigens, solange Sie keinen Überblick haben, was in dieser Schatzkiste, vielleicht ist es keine Schatzkiste, sondern vielleicht ist es eine Dreckskiste drinnen ist.
Ja, aber nehmen wir an, der hat jetzt eine Erbantrittserklärung abgegeben. Wenn er eine unbedingte abgegeben hat, müssen wir das jetzt gar nicht weiter besprechen, dann schuldet er sowohl die Vermächtnisse als auch das Pflegevermächtnis, dann wird es uninteressant.
Ja, hat aber der Notar ein Problem.
Unter Umständen, wenn er nicht belehrt hat. Ja.
Naja,
dann gehen wir jetzt aber davon aus, er hat eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben. Dann wird es nämlich spannend, weil dann hat er ja eine Haftungsbeschränkung in der Höhe des Wertes der Verlassenschaft. Und dann, wenn die Vermächtnisse und das Pflegevermächtnis in Summe nicht gedeckt sind in der Verlassenschaft, dann sind natürlich, dann leiden diese Gläubiger und die Frage ist, wie sie leiden. Und da gilt dann nach § 692 ABGB, dass Vermächtnisse zu kürzen sind, wenn es weitere Schulden gibt, die nicht in der Verlassenschaft gedeckt sind. Und hier stellt sich die Frage, in welchem Verhältnis das Pflegevermächtnis zu anderen Vermächtnissen steht. Gilt es genauso wie ein Vermächtnis, dann würden nämlich alle Vermächtnisse, die testamentarischen Vermächtnisse, aber auch das Pflegevermächtnis, anteilig zu kürzen sein. Oder ist es so, und ich darf gleich verraten, das ist jedenfalls die herrschende Meinung, ich glaube, dazu gibt es keine Rechtsprechung des obersten Gerichtshofs, dass das Pflegevermächtnis hier stärker ist, vorrangig ist, heißt, es sind hier die anderen letztwilligen Vermächtnisse nach 692 ABGB so weit zu kürzen, dass das Pflegevermächtnis voll erfüllt werden kann. Das heißt, das Pflegevermächtnis ist stärker als die letztwilligen Vermächtnisse. Jetzt müssen wir uns natürlich wieder fragen, warum hat er überhaupt eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben? Das beleuchten wir auch kurz. Der ist in einer reinen Verteilungsposition der Erbe, der hier eine bedingte Erbantrittserklärung abgegeben hat, hat überhaupt nichts am Ende von der Verlassenschaft, außer die Verantwortung und Haftung dafür, dass er korrekt verteilt und er hat sich mit diesen Gläubigern entsprechend auseinanderzusetzen. Also ist natürlich dringend abzuraten, bei der Gefahr einer solchen Konstellation überhaupt eine bedingte Erbantrittserklärung abzugeben. In der Regel wird das nicht erfolgen, sondern es wird in so einem Fall dann wohl darauf hinauslaufen, dass das Gericht einen Verlassenschaftskurator für die Verlassenschaft bestellt, darüber haben wir auch schon öfter gesprochen, dem dann diese Aufgabe obliegt, für die Verteilung der Verlassenschaft an die Gläubiger entsprechend dieser Rangordnung zu sorgen.
Ja, lieber Andreas, darüber haben wir schon gesprochen und wir können es auch wieder erwähnen, es wird wieder Zeit. Keine vorschnellen Erbantrittserklärungen, auch nicht die bedingte, der Hinweis, da kann Ihnen eh nichts passieren, geben Sie mal bedingte ab. Nein, Sie wollen zuerst den Überblick. Eine kleine Sixtus-Beckmesserische Ergänzung bringe ich an.
Bitte.
Ja, also wieder Merker bei den Meistersingern auf die Tafel einen Knackser machst. Du sagst, der kriegt dann nichts, der unser armer Erbe, der ist wirklich eine arme Sau, das stimmt. Aber im Gesetz, ich habe jetzt nachgeschaut, wo es genau steht, du weißt natürlich, was ich meine, im 690 Satz 1 steht drinnen, wenn das die Vermächtnisse alles erschöpfen, dann kriegt er eine kleine Belohnung und eine Vergütung seiner Auslagen. Also irgendwas,
wie hoch das dann ist, weiß ich eigentlich gar nicht, aber
der kann er dann, übrigens interessant,
was das eigentlich ist,
die Vergütung der Auslagen,
ja.
Ob man das nicht aufblasen kann,
dass also
für Sie da draußen
dieser 690-Satz-1, aber wenn es nur die Auslagen sind,
ja.
Da kommen wir nicht weit.
Gut,
ja.
Also, wir halten fest, das haben wir wunderbar gemacht. Es steht eigentlich nicht ausdrücklich im Gesetz, was du gesagt hast, dieser Vorrang vor anderen Vermächtnisnehmern. Bei Gläubigern des Verstorbenen, die zu Lebzeiten entstanden waren, Finanzamtsschulden, was weiß der Teufel, sehr wohl, und dazu kommen wir aber erst, gibt es diesen Vorrang, wenn ein Gläubiger ein dritter Pflichtteilsberechtigter ist, da steht es im 764 Absatz 2 ja drinnen für die Feinspitze. Aber wir kommen erst dazu. Wir haben jetzt keine Pflichtteilsberechtigte. Das ist alles so kompliziert. Gut, ich schaue jetzt ins Publikum. Niemand da, ob es irgendwelche Fragen gibt. Normalerweise würde man jetzt sagen, jetzt machen wir Pause. Alle gehen Gassi und krampfen aus. Sie drücken auf die Pause und kommen wieder zurück. Hallo, willkommen, es geht weiter. Was ist die nächste Personenkonstellation?
Ja, also jetzt hatten wir besprochen das Verhältnis Pflegevermächtnis zu Letztwilligenvermächtnissen und als nächstes sollten wir uns anschauen, in welchem Verhältnis steht das Pflegevermächtnis zu Erblassergläubigern, zu Ansprüchen von Erblassergläubigen.
Hast du das jetzt nicht eigentlich gesagt? Du hast gesagt, gut, du hast schon gesagt, der wird gekürzt, ne? Oder sagst du jetzt noch?
Ja, ja.
Also, jetzt haben wir uns gesprochen, wir nur gesprochen über andere Vermächtnisse.
Genau, ja, aber jetzt nehmen wir an, es gibt keine anderen Vermächtnisse, keine, einfache Konstellation, es gibt hohe sonstige Schulden und würden die alle erfüllt werden, dann könnte das Pflegevermächtnis nicht voll gedeckt werden. Und die Frage ist ja, wer ist da jetzt zu kürzen oder wie ist das? Mhm. Und jetzt könnte man schon überlegen, ob nicht das Pflegevermächtnis vielleicht gleichrangig ist in anderen Erblassergläubigern. Dann würde eben anteilig verteilt werden an all diese Gläubiger und auch an diesen Vermächtnisnehmer. Aber nein, wieder herrschende Meinung, auch dazu gibt es keine OGH-Entscheidung, die uns das sagt. Das Pflegevermächtnis ist hier nachrangig den anderen Gläubigern, das heißt, das Pflegevermächtnis ist zu kürzen, sodass die anderen Gläubiger voll befriedigt werden. Das heißt, man kann sagen, das Pflegevermächtnis nimmt nach herrschender Meinung in dieser Rangfolge bei überschuldeter Verlassenschaft eine Mittelstellung ein zwischen den letztwilligen Vermächtnissen und den Ansprüchen von Erblassergläubigern.
Pass auf, mein liebes Schatzi, pfleg mich. Nach dem Tod kriegst du ja ein Pflegevermächtnis. Wird in Aussicht gestellt, wenn man so will, ja, gepflegt. Und dann kann es eben passieren, dass die Pflegende erfährt, hoppala, der hat so viel Schulden gemacht. Spielschulden, Internet, was weiß der Teufel. Es ist gar nicht genug übrig in der Verlassenschaft. Es hat natürlich niemand das Erbe angetreten. weil es kommt nur zu so einer Verteilung, dann wird dieses Pflegevermächtnis gekürzt. Es ist nachrangig gegenüber Erblassergläubigern. Das kann sich jetzt jeder vorstellen. Und jetzt ergänzt sich Folgendes.
Ja, wichtig.
Jetzt kommt wieder dieser Bereicherungsanspruch daher, den ich immer wieder erwähne. Wenn die Voraussetzungen für diesen vorliegen, dann gilt, gelten diese ganzen Erläuterungen von dir, also irgendwie so ein Vermächtnis oder so, nicht, sondern das ist ebenfalls eine Verbindlichkeit, die zu Lebzeiten begründet worden war. Und die ist gleichrangig grundsätzlich mit anderen Gläubigern und er nimmt an der Verteilung gleichrangig teil, korrekt? Mhm. Und jetzt gehe ich nur einen Schritt weiter, mein Lieber. Beachte, das Pflegevermächtnis ist also in dieser Konstellation für den Pflegenden nicht optimal.
Natürlich, ja.
Besser daher, und in einer guten Welt wird es das Pflegevermächtnis in 15, 20 Jahren nur noch ganz selten in der Praxis geben.
Ich Pflegevertrag.
Mache einen Pflegevertrag und erzeuge dadurch Ansprüche, vertragliche Ansprüche zu Lebzeiten, die wiederum wohl dann, behaupte ich jetzt einmal, gleichrangig wären.
Du kommst in die Gleichrangigkeit und brauchst nicht diese besonderen Voraussetzungen des Bereicherungsanspruchs. Du hast einfach den Anspruch aus dem Pflegevertrag. Das ist natürlich unbedingt zu raten. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge darüber gesprochen. Pflegevertrag.
Kollegen spezialisieren sich darauf, machen wenige, glaube ich. Ja. Und es ist ja auch, selbst wenn du nicht diese exotischen Konstellationen hast mit überschuldetem Nachlass, es ist so unglaublich streitvermeidend, aber darüber haben wir gesprochen, weil du das ganze Theater Anspruchsvoraussetzungen, Pflegevermächtnis nicht brauchst. Okay, abgehakt?
Abgehakt.
Dann kommen wir jetzt, jetzt schieben wir was dazwischen. Der Testamentserbe ist selber der Pflegende.
Ja.
Wir schieben es eigentlich nicht dazwischen, sondern ich paraphrasiere das, was wir jetzt gerade gesagt haben. Dann wird er vielleicht hören oder sich denken, ist eh wurscht, ich bin ja Alleinerbe, kommt ja alles zu mir. Nein, dann gilt es eben zu schauen, gibt es andere Ansprüche, die ihn in seiner Erbenstellung reduzieren.
Aber nicht im Pflegevermächtnis.
Also das wären zum Beispiel bei den Vermächtnisnehmern.
Nicht zum Beispiel, sondern ausschließlich.
Ja? Das sind ausschließlich.
Ausschließlich. Also da kann es relevant sein. Ja, da kann es relevant sein. Da ist die Erbenstellung.
Und ansonsten halt Bereicherungsanspruch oder Pflegevertrag, dass er mit Gläubigen gleich. Mhm. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu den Pflichtteilsberechtigten.
Blenden wir jetzt das erste Mal in der heutigen Folge den Pflichtteil ein. Ja. Welche Konstellation möchtest du besprechen?
20 Minuten haben wir noch. 20 Minuten Pflichtteil. Also, dann machen wir es einmal als erstes so. Sie müssen sich, liebe Hörerinnen und Hörer, einfach wie immer in die Personen hineinversetzen. Unterstellen wir jetzt einmal, es gibt einen Pflegenden, es gibt einen Testamentserben, beide sind nicht pflichtteilsberechtigt. Was weiß ich, die Geschwister. Und es gibt ein Kind. Mhm. Und dieses Kind ist pflichtteilsberechtigt in der Höhe. Pflichtteilsquote wäre klar. Eine Hälfte, die Hälfte. Pflichtteilsberechnung überspringen wir. Ist nicht kompliziert. Wir überspringen es dann nicht, wenn es um Pflegevermächtnis geht. Aber dieses berechtigte Kind macht seinen Pflichtteil geltend gegen die Verlassenschaft. Mhm. Nach der Einantwortung gegen den Erben. Mhm. Die erste Frage ist, wie wird der Pflichtteil berechnet im Hinblick auf den Umstand, dass der Erbe ja das Pflegevermächtnis erfüllen muss? Ich bringe ein Beispiel. Die Verlassenschaft hat aktiver von 1,3 Millionen. Sie hat passiver Schulden des Verstorbenen zu Lebzeiten, Spielschulden, Finanzamtsschulden von 250.000 Euro. 50.000 sind insgesamt die Gerichtsmasse, Gerichtskommissärskosten, Sachverständigenkosten, was auch immer, sodass an sich 1 Million jetzt reine Verlassenschaft übrig wäre, bevor wir uns fragen müssen, was machen wir mit den 100.000 Euro, die der Pflegende bekommt aus dem Pflegevermächtnis. Werden die abgezogen bei der Berechnung des Pflichtteils, sodass der die Hälfte von 900.000 kriegt oder die Hälfte von 1 Million? Mhm. Very, very tricky question.
Very tricky und eine Frage, die aber der oberste Gerichtshof bereits geklärt hat. Das Pflegevermächtnis ist bei der Pflichtteilsbemessung nicht in Abzug zu bringen. Das heißt, in diesem Fall wird der Pflichtteil des Kindes wirklich von 1 Million bemessen. Die Begründung ist im Wesentlichen, das Pflegevermächtnis ist ein Vermächtnis, sagt der oberste Gerichtshof. Vermächtnisse sind bei der Pflichtteilsbemessungsgrundlage nicht abzuziehen. Das gilt eben auch für das Pflegevermächtnis und daher kein Abzug. Jetzt können wir uns natürlich gerade in dieser Konstellation wieder einblenden, den von dir immer wieder zu Recht erwähnten möglichen alternativen Ansatz, bereicherungsrechtlich seitens des Pflegevermächtnisnehmers oder des Pflegenden gegenüber dem Erben vorzugehen. Stellen wir uns das vor, er könnte einen Bereicherungsanspruch geltend machen gegen den Testamentserben. Vielleicht in exakter gleicher Höhe wie das Pflegevermächtnis wäre, dann würde sich interessanterweise die Pflichtteilsbemessungsgrundlage reduzieren. Das heißt, es kann das eine Konstellation sein, wo die Frage, kann man ein Pflegevermächtnis geltend machen oder einen Bereicherungsanspruch, aus der Sicht des Pflegenden neutral ist, überhaupt keinen Unterschied macht, aber plötzlich hätte der Testamentserbe als Pflichtteilsschuldner eigentlich ein Interesse daran, dass die Anspruchsgrundlage des Pflegenden nicht das Pflegevermächtnis, sondern der Bereicherungsanspruch ist. Weil dann kann die Pflichtteilsbemessungsgrundlage entsprechend reduziert werden und er schuldet dem Pflichtteilsberechtigten.
Hier geht es um 50.000.
Ja, natürlich. Ja,
das 50 Kisten.
Ja.
Und bei den Gesprächen drüber ist ja der Pflichtteilsberechtigte gar nicht im Zimmer.
Ja, gut, die kennen.
Weil es verhandelt ja der Testamentserbe.
Keine Vereinbarung zu Lasten des
Testamentserbes. Nein, die natürlich kannst nichts konstruieren, aber vielleicht werden die mal ordentlich aufgeklärt und belehrt.
Ja.
Und die reden ja miteinander, hoffentlich streitvermeidend, nämlich der Testamentserbe mit dem Pflegenden, was da eigentlich passiert ist.
Ja.
Lass mich eins ergänzen, nur ganz kurz für diejenigen, die sich nicht damit beschäftigen. Das ist die Lösung des obersten Gerichtshofs. Er hat sich da, glaube ich, schon einzementiert. Das wird sich so schnell nicht ändern. In der Literatur gehen da die Meinungen intensiv auseinander. Ich wäre im anderen Lager.
Ich auch.
Aber das für mich jetzt bringt doch nichts, da jetzt darum zu heulen. So sitzt der Oberste. Und es ist eben erstaunlich, dass aus der Sicht des Testamentserben, Klammer auf, des Erblassers, des Verstorbenen, der ja typischerweise kein Interesse hat, dass der Pflichtteil eines Kindes, das er nicht bedenken wollte, in der Konstellation sind wir, möglichst hoch ist, hat er kein Interesse. Dass das Pflegevermächtnis für den Testamentserben hier nachteilig ist in dieser Konstellation und damit auch für den Erblasser. Und daraus folgt erneut der Hinweis, machen Sie einen Pflegevertrag. Denn Ansprüche aus dem Pflegevertrag, ich glaube, das ist sogar, muss man sagen, dringend zu empfehlen, auch den Beratern, wenn es Pflichtteilsberechtigte gibt, reduzieren, zweifellos, außer Missbrauch oder irgendwas natürlich getürkt, aber davon redet man nicht. Alles muss Hand und Fuß haben und sachlich gerechtfertigt und adäquat sein. Reduzieren zweifellos dann die Pflichtteilsgrundlage, die Bemessungsgrundlage für den Pflichtteil. Okay, also eine böse Überraschung für den Testamentserben, nicht, weil der zahlt diese volle Pflegevermächtnis und hört vom Pflichtteilsberechtigten, du, dass du da zahlt hast, das ist mir völlig wurscht, ich kriege die Hälfte unter Ausblendung dieses Pflegevermächtnisses. Nächste Fragestellung in dem Zusammenhang, lieber Andreas, und beim Pflichtteil ist nun jene, was wäre, sind wir schon dort, dass sich's nicht ausgeht, die Verteilung?
Naja, ich glaube, davor müssen wir uns fragen, es gibt ja grundsätzlich bei der Pflichtelsdeckung durch den Pflichtelsschuldner einen besonderen Anspruch des Pflichtelsschuldners, des Erben, nämlich es gibt die sogenannte materielle Beitragspflicht der Vermächtnisnehmer.
Entschuldige, Andreas.
Bitte.
Super richtig, stimmt natürlich. Ich mache es nur noch einen Schritt langsam. Also,
bitte.
Wir haben jetzt darüber gesprochen, wie das berechnet wird. Ja, gut. In meinem Beispiel haben wir gesagt, der Pflichtel sind 500.000.
Ja.
Ja, bleiben wir bei diesem Beispiel.
Ja.
Der Testamentserbe muss in meinem Beispiel dem Pflegenden 100.000 zahlen. 500.000 ist der Pflichtteil. Der Wert des der Verlassenschaft, die überbleibt, ist in unserem Beispiel bisher dann 400.000, weil 1 Million wäre der reine Nachlass gewesen. So, und jetzt ergänzen wir die Fragestellung um den Fall, dass im Testament auch noch ein anderes Vermächtnis angeordnet ist. Heißt das, worauf du hinaus willst? Ich glaube schon. Nämlich ein Vermächtnis, wonach eine andere Person, die nicht pflichtteilsberechtigt ist,
bekommen.
Einen fetten Goldbarren im Wert von 100.000 bekommt. Und jetzt die Fragestellung, lieber Andreas, die der Testamentserbe an alle richtet: Muss ich jetzt die 100.000 zur Gänze zahlen oder werden die irgendwie gekürzt? Wie ist da die Grundregel?
Naja, wir haben jetzt keine überschuldete Verlassenschaft.
Keine überschuldete Verlassenschaft.
Das heißt, in der Konstellation muss der Testamentserbe grundsätzlich alle Ansprüche erfüllen, sowohl den Pflichtteil als auch das Pflegevermächtnis als auch das Vermächtnis des Goldbarrens.
784 Absatz 2. Na, da muss ich schon korrigieren. Der Pflichtteil ist voll zu erfüllen.
Ja.
Der Testamentserbe muss jetzt 500.000 im Pflichtteilsbereich
zahlen.
Und jetzt sagt der Testamentserbe, na Moment, es ist ja die Verteilung im Testament, nämlich dass der 100.000 in Goldbarren kriegt und ich der Alleinerbe bin, ja dadurch eigentlich korrumpiert. Der Vermächtnisnehmer muss beitragen.
Ja, ja, schon. Und aber zunächst einmal muss er alle Ansprüche grundsätzlich erfüllen. Aber es treffen die Vermächtnisnehmer, trifft nach 764 Absatz 2 eine materielle Beitragspflicht. Das heißt, er kann jedenfalls vom Goldbarren Vermächtnisnehmer verlangen, dass er anteilig im Innenverhältnis zum Erben beiträgt zum Pflichtteil.
Ich sehe schon, wir zwei einigen uns schon. Aber wir müssen uns aneinander anroben, anreiben. Weil deine Begriffe, also alles, was du sagst, stimmt natürlich, ja, aber es ist wieder mal so abstrakt. Entschuldige, es ist keine Kritik. Ich komme auf den Punkt. Sie sind der Testamentserbe, der Nachlass ist nicht überschuldet. Sie könnten den Pflichtteil bezahlen und diesen Goldbarren an den Vermächtnisnehmer geben. Aber irgendwie denken Sie sich, na, es ist jetzt weniger für mich da. Und da ist eine Grundsatzfrage in der Rechtsordnung. Soll ein so ein Vermächtnis mit dem Goldbarren, soll das zur Gänze erfüllt werden? Oder darf der Testamentserbe den kürzen? Und da sagt, die Regel finden wir dann im 764 Absatz 2, weiß auch nicht jeder, dass unabhängig davon, ob genügend da ist, der Vermächtnisnehmer verhältnismäßig zu kürzen ist. Man nennt das, wie du richtig sagst, materielle Beitragspflicht. Übrigens nur eine Auslegungsregel.
Kann man wichtiger sagen, sollte Punkt, man, kann man testamentarisch
anders man regeln. Auch.
Und im Standardfall sollte man es machen.
Sollte das
selten gewollt.
Selten gewollt, ja. Also das muss man, das ist wirklich eine Aufforderung
an die Testamentarier.
Und verzeih, wenn wir uns erst aneinander reiben, weil du gesagt hast,
erfüllen grundsätzlich und muss zurückbehalten, ich weiß schon.
Er erfüllt es nicht. Er muss sagen, ich erfülle dir das Vermächtnis nicht, solange nicht klar ist, wie viel du
gekürzt hast. Natürlich, da hast du natürlich recht. Aber wir haben uns wieder gefunden. Nein, aber wichtig, also das heißt, also
bei, der wird gekürzt.
Bei dem einfachen Vermächtnis, nicht mehr, beim Goldbarren Vermächtnis, nicht mehr, ist klar, du du hast ja schon gesagt, unabhängig vom Zureichen der Verlassenschaft, da geht es gar nicht darum. Und unabhängig von der Art der Erbantrittserklärung, die abgegeben wurde, es trifft ihn im Zweifel eine materielle Beitragspflicht, weil irgendwie das Gesetz davon ausgeht, dass im Zweifel der Testator möchte, dass alle Begünstigten verhältnismäßig den Pflichtteil zu decken haben, am Ende wirtschaftlich. Mhm. Das ist der Gedanke des Gesetzes. Gut, und jetzt ist die Frage, ob diese materielle Beitragspflicht dieses Vermächtnisnehmers auch gilt für unseren Pflegevermächtnisnehmer. Mhm. Und da sagt uns der 764 Absatz 2, nein,
nicht.
Er hat nicht verhältnismäßig beizutragen.
Nicht.
Ja, der kriegt
das
seine.
Ausdrücklich im Gesetz.
Nicht. Ja, nicht, dann müssen wir auch nicht auf eine Entscheidung des Obersten warten, das Nein. Ist klar. Also diese Regelung ist wichtig, dass Sie die kennen.
Na schau, haben wir noch was zu sagen für den Gläubigen oder hast du mir jetzt das Pulver verschossen?
Haben wir jetzt das Pulver verschossen?
Das macht aber gar
nichts. Nein, aber ich glaube, wir haben wirklich das Wichtigste gebracht. Und ich glaube, wir sind
es. Ich meine, es gibt dann noch diese Feinheit, ich sehe da gerade in meiner Liste, ja. Das können wir noch darauf hinweisen. Die normalen Hörer haben abgeschalten. Aber auch eine Entscheidung vor nicht allzu langer Zeit, nämlich aus dem Dezember 2024, 2 OB 169 aus 24b. Was ist, wenn ein Pflegevermächtnisnehmer mehreren Erben gegenüber steht? Mehreren Erben, die brav die Verlassenschaft bedingt angetreten haben. Und dieser Pflegevermächtnisberechtigte, jetzt unterstellen wir den Anspruch auf 100.000 Euro, den Fehler gemacht hat, diesen Anspruch nicht während dem Verlassenschaftsverfahren durchzusetzen gegen die Verlassenschaft, sondern er hat halt brav zugewartet, das machen wir dann nach der Einantwortung. Und jetzt ist die Verlassenschaft diesen Miterben eingeantwortet und es stellt sich die Frage, klage ich die 100.000, was weiß ich, wir haben zwei Erben jeweils zur Hälfte sind sie zu Erben berufen. Der eine sitzt in Bregenz, der andere sitzt in Wien von den Erben. Und der Pflegevermächtnisnehmer erfährt jetzt, hoppala, ich muss mein Pflegevermächtnis klagsweise durchsetzen. Klage ich beide auf das Ganze und jeder wird verpflichtet zur Zahlung und wenn einer zahlt, dann ist er erfüllt, Solidarschuld. Oder muss ich jetzt 50.000 vom einen geltend machen und 50.000 vom anderen. Auch in Verbindung mit der Tragung des Insolvenzrisikos. Und das ist eigentlich eine.
Zwischen den Erben, ja.
Wieso zwischen den Erben? Na, Insolvenzrisikos, wenn ich als Pflegevermächtnisnehmer 50.000 von meinen
Einkommen,
50 von
der auf einer
anderen. Das Insolvenzrisiko der Erben, dass mein Schulden, dass der Erbe. Insolvent wäre. Mhm. Übrigens, Achtung, auch Hinweis für die Feinspitze, vergessen Sie nie die Möglichkeit der Nachlassseparation. In so einer Situation, wenn die Besorgnis besteht, dass einer der Erben aufgrund seiner eigenen wirtschaftlichen Situation möglicherweise dann nicht in der Lage ist, die Ansprüche, die ihnen zustehen, zu befriedigen und dass das Erbe eben das ihm überlassen wird durch die Einantwortung, das in sein Vermögen übergeht und dieses Vermögen ist schon total unter Wasser, dann sind Sie dann einfach ein Insolvenzgläubiger und das können Sie vermeiden durch eine Nachlassseparation nach § 812 ABGB. Abgedriftet, kommen wir aber zu meiner Entscheidung, 2 OB 169 aus 24b, Andreas, willst du uns das auflösen? Oder
ja, die Auflösung ist, es ist eine Teilschuld. Das heißt, es hat der Pflegevermächtnisnehmer entsprechend den Erbquoten an die einzelnen Erben, eingeantworteten Erben heranzutreten.
Ja, und das ist.
Ja. Das übrigens ist ich möchte dazu nur sagen, das ist nämlich auch grundsätzlich wichtig, jetzt losgelöst vom Pflegevermächtnis, bei der Frage der Abgabe einer unbedingten oder bedingten Erbantrittserklärung, ich sage es aus der Perspektive des Erben, immer zu bedenken, dass die unbedingte Erbantrittserklärung zwei Haftungsfolgen hat und eine wird oft übersehen. Es geht nicht nur um die unbeschränkte Haftung der Höhe nach, sondern auch darum, dass danach solidarisch gehaftet wird. Das heißt, bei einer Erbengemeinschaft, bei mehreren Erben, übernehmen sie theoretisch bei unbedingter Erbantrittserklärung das Insolvenzrisiko der Miterben, wenn späterhin ein Gläubiger an sie herantritt mit voller Forderung. Sie haben die zu begleichen und müssen sich dann im Binnenverhältnis zu den Miterben regressieren. Also auch das ist immer selbst bei Verlassenschaften, die sozusagen klar nicht überschuldet sind, aber sie haben Miterben, mit denen sie sich späterhin nicht auseinandersetzen möchten, müssen sie schon aus diesem Grund eine
toller bedingte Erbe. Wichtiger Hinweis, übersieht man oft, wenn man ist so froh, dass man das beschreiben kann, ja, bei einer teilbaren Schuld gibt es nur eine Teilhaftung, ja, aber nur bei bedingter Erbantrittserklärung. Und ich erinnere mich dunkel zurück, übrigens, wir haben schon lang Jahrestag gehabt, also das wird zwar
gar nicht gefeiert.
Ja, das ist, wie ist denn das
bei der, jetzt.
Bei der Ehe, muss ich mal wieder nachschauen, bei der Hochzeit, frisch geschieden, wie ist das nach einem Jahr, was ist das, die Papierne oder so, ja? Also wir zwei haben die Papierne, glaube ich, aber das schauen wir nach und wir haben, ganz früh habe ich mich schon alteriert und habe gesagt, wer gibt eine unbedingte Erbe? Und du hast dann gesagt, das kommt nicht der
Rede. Es kommt oft vor,
Und wir sind trotzdem zusammengeblieben.
Schön, das müssen wir feiern gehen.
Jetzt gehen wir mal feiern.
Danke, Christian. Schön was.